Hallo und herzlich willkommen zum 604. NMAC-Podcast. Heute mit Alex und bei mir ist heute Jonas. Hallo Jonas.
Hallo Alex und hallo Hörer.
Ja, wir wollen über Rune Factory Guardians of Azuma sprechen, das am 5. Juni pünktlich zum Switch 2 Launch halt erschienen ist. Nicht nur für die Switch 2, sondern auch für die Switch 1. Da soll es ja eigentlich eine Woche vorher soll es ursprünglich erscheinen und sie haben es dann wegen der Switch 2 um eine Woche verschoben. Also sie haben es definitiv, ich glaube eine Woche vorher war es der ursprüngliche Termin. Haben auch die PC-Version, die jetzt auch am 5.6. erschienen ist, speziell deshalb verschoben, dass das Spiel für alle Systeme am selben Tag erscheint.
Ja.
Ja, genau. Und andere Versionen gibt es tatsächlich nicht. Also es gibt nur die beiden Versionen für Switch und Switch 2 und PC, aber eine PlayStation- oder Xbox-Version gibt es nicht und ist bisher auch nicht angekündigt.
Genau, die Reihe hat irgendwie eine Verbindung mit Nintendo und PC-Version.
Genau. So. Ich glaube, ich überlege gerade, es gab auch PlayStation-Spiele von irgendwelchen Teilen, auch Xbox, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher, welche Teile. Also ich glaube, der 5. Teil, der war nur auf Switch und PC.
Genau, der erschien erst auf der Switch und dann kurze Zeit darauf auch für PC.
Genau.
Und das ist der Stand noch.
Ja. Der 4. Teil ist in dieser Special-Version, meine ich, später noch für PlayStation, Xbox und PC dann veröffentlicht worden.
Ja, die ist danach nochmal, eine Zeit später nochmal erschienen.
Ja. Genau. Dann gab es ja noch mit Factory Tides of Destiny, aber das war, glaube ich, bei uns hieß es, glaube ich, Rune Factory Oceans. Das war ein Wii-Spiel, okay, meine ich. Und kam für die PS3. Ja. Ja, und dann war Rune Factory 3, das Original, war ja damals DS ursprünglich, kam später nochmal für die Switch und PC raus. Rune Factory Frontier gibt es, glaube ich, bis heute nur für die Wii. Da haben sie nie weitere Versionen gebracht.
Ja, glaube ich auch.
Ja. Rune Factory 2 ist bis heute ein reines DS-Spiel. Und das allererste Rune Factory ebenfalls rein DS. Also merkt man schon, das ist so eine Reihe, die sehr, sehr eng mit Nintendo verwandelt ist. Und,
ja, und nach dem 4. Teil war es ja auch recht lange still.
Ja.
Bis dann die Special-Version auf der Switch erschienen und dann Rune Factory 5 auf der Switch. Und jetzt haben wir Guardian of Azuma, das ja jetzt nicht der offiziell 6. Teil ist, der wohl noch kommen soll, sondern eher ein Spin-Off, was man auch ein bisschen merkt.
Genau, also man kann ja sagen, es ist, wenn man sich diese Reihenfolge der Spiele anschaut, das erste Rune Factory hat ja auch einen Untertitel gemacht, Rune Factory Fantasy Harvest Moon. Womit ja im Endeffekt schon erklärt ist, was es eigentlich war ursprünglich, die Reihe. Ein Spin-Off zu Harvest Moon im Fantasy-Setting mit etwas mehr Action-Rollenspiel. Wobei ich sagen muss, das Action-Rollenspiel-Zeug hat, also Action-Rollenspiel-Anteil wurde im Laufe der Reihe mehr, als es am Anfang im ersten Teil noch war. Mhm. Der ist halt bei mehr Harvest Moon als später die Teile. Und diese Spin-Offs, da hatten wir ja schon Frontier nach dem 2. Teil und vor dem 3. Teil und Tides of Destiny zwischen 3 und 4. Wir haben es schon häufiger mit, schon zweimal mit diesen Spin-Offs gehabt, die dann so ein bisschen was anders nochmal gemacht haben als die Hauptteile. Und ja, das haben wir nach Rune Factory 5 halt jetzt mit Guardians of Azuma wieder.
Ja. Ja. Ich war ja, ich weiß nicht, wie es dir ging, ich war ja ein bisschen skeptisch nach Rune Factory 5, das auf der Switch technisch ja sehr unspielbar war, fand ich zumindest. Die PC-Version ist da um einiges besser. Ich weiß jetzt nicht, ob es auf der Switch 2 besser läuft, aber der Sprung von 4 und 3 Special auf Rune Factory 5 fand ich sehr schockierend. Also das Spiel sieht auch nicht so gut aus, aber es, die Ladezeiten sind enorm und die Performance ist grauenhaft. Jetzt können wir schon mal sagen, haben sie sich wirklich nochmal hingesetzt. Also Rune Factory Guardian of Azuma sieht deutlich besser aus und läuft auch sehr, sehr gut.
Ja.
Was Hoffnung für die Reihe gibt. Also ich dachte schon, nach 5 ist dann auch vorbei.
Ja, man muss hier halt auch sagen, also Rune Factory 5 war ja ein riesen Reinfall. Ich weiß gar nicht, wie die PC-Version da bewertet wurde. Aber was ich gelesen habe, es soll wohl auch auf dem Switch 2 jetzt nicht unbedingt viel besser laufen. Also da wurde auch wohl nicht nochmal extra irgendwas reingesteckt. Man spielt einfach das Spiel auf der Switch 2 und fertig.
Und schade, aber vielleicht machen sie ja mal eine neue Veröffentlichung vom 5. Teil, ja, mit verbesserten und Upgrades und so weiter.
Ja, wäre ganz schön, aber auch die, ja, PC-Version war nicht super bewertet, muss man leider sagen. weiß nicht, was da genau die Macken waren, aber sie kamen auch nicht so gut weg. Was auch erklärt...
Ich glaube, das Grundspiel Rune Factory 5 ist, glaube ich, jetzt gar nicht so sehr verändert. Es geht, glaube ich, hauptsächlich um die Technik und die... Ja,
ich denke nämlich auch. Und es gab ja schon einige Kritik auch an der... am grundsätzlichen Spiel und nicht nur an der Technik, gab es ja auch von einigen Fans Kritik bei Rune Factory 5. Und das fällt auch schon auf, weil es ist die größte Lücke nach... Also Rune Factory 4 bis 5 hatten eine riesige Lücke. Dazwischen kam nur diese Special-Version von 3 und 4. Da waren ja 7 Jahre Pause ungefähr. Mit einem komplett neuen Teil. Und jetzt hatten wir 4 Jahre Pause nochmal nach 5. Weil 5 kam ja ursprünglich schon 2021 raus. Und also bei uns dann 2022, aber in Japan halt schon 2021. Man kann ja immer ein bisschen vom japanischen Termin ausgehen. Und das ist halt schon aussagekräftig, wenn es nach dem Teil dann wieder so eine lange Pause gibt. Weil, da war schon, lag irgendwas, irgendwelche Probleme waren einfach vorhanden. Und da mussten sie sich jetzt mit befassen. Und Rune Factory, ich verstehe, warum Rune Factory Guards of Azuma auch so eine lange Entwicklungszeit braucht, wenn man das Spiel jetzt mal anschaut. Ja. Weil es ja dann doch mal ein bisschen was anders macht. Und wie du schon gesagt hast, deutlich besser aussieht als Rune Factory 5.
Ja, ich bin überrascht. Also es ist eigentlich optisch gar nicht jetzt mehr so in dieser günstigen Richtung zu verordnen wie jetzt Rune Factory 5, sondern sieht nach einem netten Action-Adventure aus und hat einen, ja, netten Anime-Grafikstil.
Ja, das kann ich nur zustimmen. Also ich muss ehrlich sagen, mich hat es ja sehr früh, also als angekündigt haben, hat es mich ja auch schon angesprochen direkt, was aber auch stark am Setting lag. Ich mag dieses Japan-Setting, wie sie es auch darstellen. Allerdings hatte ich so ein bisschen Skepsis, weil man muss halt einfach sagen, dass der Trailer, der erste, nicht 100% rund lief. Und wenn man dann an Rune Factory 5 zurückdenkt, dann denkt man sich auch so, wird es dieselben Probleme geben, technisch und so. Gerade wenn es dann nochmal noch bessere Grafik wird, übernehmen sie sich damit nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich habe es auf der Switch 1 nicht gespielt. Ich weiß nicht, wie es da läuft.
Ich auch nicht, aber es gibt auf jeden Fall jetzt eine gute Version auf der Switch 2 und das ist echt nicht so schlecht. Genau,
das stimmt. Aber was ich halt gelesen habe zur Switch 1 Version, also die Switch 2 Version, wir können jetzt hier mal direkt der Technik ein bisschen vorweggreifen, wenn wir eh schon drüber reden. Die Switch 2 Version läuft in flüssigen und beständigen 60 FPS, kann man so sagen. Ja. Also da gibt's keine größeren Einbrüche oder Probleme oder Ruckler oder hattest du da irgendwie eine Erfahrung mit?
Nö, also kurz nach dem Schnellreisen ist es vielleicht ein bisschen, braucht das Spiel, um ein bisschen auf Touren zu kommen, aber ansonsten sind die Ladezeiten kurz und man ist sehr schnell unterwegs.
Genau. Und das ist halt, find ich auch gut so. Auch von Grafik, also Auflösung und alles passt. Das ist sehr, mit dem Stil, lässt den Stil gut da wieder, also den Stil gut wieder, es sieht gut aus, es sieht, die Auflösung, wie gesagt, ist hoch genug und alles. Auf der Switch 1, zumindest das, was ich gelesen habe, wie gesagt, ich habe es selbst noch nicht ausprobiert, da läuft das Spiel nicht in 60 Frames, sondern in 30. Und die sollen nicht beständig gehalten werden.
Okay.
Ja. Also, klingt jetzt nicht so toll, muss man mal so sagen.
Ja gut, das ist auch nochmal ein Grund, warum sie es vielleicht zum Launch der Switch 2 verschoben haben.
Ja.
Und da hat man auch ein bisschen mehr Impact, so als Launch-Spiel neben Mario Kart World oder so.
Genau, man muss halt hier wirklich sagen, also es ist eher die Empfehlung, das Spiel auf der Switch 2 zu spielen, auch wenn sie es natürlich ursprünglich für die Switch 1 direkt entwickelt haben und nur eine Nintendo Switch 2 Edition daraus gemacht haben, weil es heißt ja auch so auf der Switch 2, also es ist ein Spiel, das auch mit so einem Upgrade-Paket für 10 Euro arbeitet, oder man kauft es halt direkt für 10 Euro mehr, die Switch 2 Version. Ja, also es ist im Endeffekt, ist es ein Switch 1 Spiel, das halt mit dem Upgrade-Pack verbessert wird, wie es aber auch bei Breath of the Wild und so gemacht wurde. Und da hat man ja schon gemerkt, wie mächtig so ein Switch 2 Upgrade sein kann. Und das Spiel beweist es für mich auch sehr gut, wie mächtig diese Upgrades sein können. Und ja, das ist halt das, was man dazu sagen kann. Was ich auch noch erwähnen will, bevor wir dann zum Spiel selbst kommen: es gibt eine physische Version von diesem Spiel, sowohl für die Switch 1 als auch für die Switch 2. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es eine deutsche physische Version gibt. Ich meine aber schon, da gab es nämlich eine Limited Edition mit, die auf Deutsch, für die Switch 1 zumindest. Müsste auch eine physische für die Switch 2 geben, da ist es aber keine Limited Edition, die gibt es nur für die Switch 1. Da es aber das Upgrade-Paket gibt, ist es jetzt nicht so schlimm und man muss sich halt überlegen, ob einem die Inhalte der Limited Edition, die physischen Inhalte vor allem, wichtig sind. Da gibt es sowas wie einen Faltfächer und einen Plüsch-Schlüsselanhänger und sowas drin. Aber im Gegensatz zu einigen anderen physischen Versionen haben wir es hier wirklich mit einer normalen Softwarekarte zu tun und keiner sogenannten Game Key Card oder Software-Schlüsselkarte. Also hier ist das Spiel auch wirklich auf der Cartridge vorhanden. Will ich nur mal so angemerkt haben, weil das immer wieder Thema ist. So. Ist also eine physische Version, die man sich kaufen kann, problemlos, wenn man Probleme mit diesen Game Key Cards hat, wie es ja bei einigen der Fall ist. Ja. Gut. Willst du noch was dazu sagen?
Nö, ich denke, wir können dann mal zum Spiel übergehen.
Genau. Ich würde sagen, wir fangen mit der Geschichte an. Oder?
Ja, also so viel wir uns noch erinnern. Also es geht los mit einem Hauptcharakter, der an Amnesie leidet.
Ja.
Und im Frühlingsdorf aufwacht.
Ja, wir können ja mal ganz kurz auch ausholen, erstmal, dass wir den Hauptcharakter aber selbst wählen dürfen.
Wir dürfen ja, entweder männlich oder weiblich, beide haben den Charakter
und einen eigenen Namen
festgelegt. Ja.
Und das Besondere hier ist ja sogar, dass der jeweils andere im Spiel auch auftaucht. Das ist kein Spoiler, weil es auf der Webseite schon verraten wird. Also, sage ich direkt, es wird auf der Webseite, alles, was wir hier im Podcast erzählen, ist entweder im Vorfeld von Marvelous direkt kommuniziert worden oder wird auf der Webseite von Marvelous verraten. Nur mal so als Hinweis. Das ist halt so die Besonderheit, wie ich finde. Aber ja, sie haben sogar unterschiedliche Persönlichkeiten, die beiden Hauptcharaktere. Und das finde ich sehr interessant. Also, wir entscheiden uns da wirklich für eine von zwei Figuren im Endeffekt. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Kann man den Namen der Figuren ändern oder übernimmt man automatisch den Namen, der vorgegeben ist?
Ich glaube, du kannst ihn schon ändern.
Okay, weil es gibt für die beiden auch Standardnamen, die wir auch verwenden werden. Also Kaguya für sie und Subaru für ihn.
Welchen hast du gewählt?
Ich habe sie gewählt.
Okay, also ich habe ihn genommen. Vielleicht kannst du ja dann sagen, inwiefern sich die charakterlich ein bisschen ändert.
Ja, da ich mit ihm auch nicht gespielt habe, kann ich es nicht so 100% sagen. Aber allein schon dadurch, dass das, was ich gesehen habe, wirken einige Zwischensequenzen ein bisschen anders in der Reaktion der Charaktere.
Ja.
Und dazu kommt natürlich die Vertonung, die ja dann auch noch anders, einen anderen Art hat. Wie stark sie ja unterschiedlich ist, kann ich leider nicht sagen, weil ich es ja, wie gesagt, ihn nicht 100% gespielt habe, sondern mir nur ein paar Sachen zu angesehen habe. Aber auch in der Beschreibung sind die beiden, weichen die Charaktere ein bisschen voneinander ab, wenn man sich mal das mal durchliest, was sie über die Charaktere schreiben, dass sie, also was schreiben sie bei ihr nochmal, sie ist, sie liebt die Natur und sowas. Ich glaube, er ist eher ein bisschen, beide sind so ruhige Charaktere, soweit ich es jetzt mitbekommen habe. Ich könnte sie jetzt beschreiben, also sie wirkt teilweise ein bisschen auch unsicher, ein bisschen, ja, sehr, sehr, sehr herzlich gegenüber den anderen Charakteren. Also die sehr, wie so sehr nette, liebevolle Figur auch. Weiß jetzt nicht, wie es bei ihm ist.
Ja, ich denke einfach genauso. Also,
okay, also der Unterschied wird wahrscheinlich
jetzt auch nicht.
Der Unterschied wird wahrscheinlich nicht so riesig sein bei den beiden. Ja. Ja, gut. Und was du schon gesagt hast, die beiden, also der Hauptcharakter, den man gewählt hat, wacht mit Amnesie im Frühlingsdorf auf, in Azuma. Und man kann, also Azuma ist halt von einer, wie kann man das sagen, von einer, wie nennen sie es, ich weiß gar nicht, wie sie es genannt haben. Es ist nicht Plage, sie haben es irgendwie anders genannt. Wird es heimgesucht im Endeffekt. Und dadurch zerfällt das Land, die Dörfer sind verlassen worden von den Menschen, der himmlische Zerfall, sowas, so wird's bezeichnet. Mhm. Ja. Und, wir wachen halt dort auf und erstmal versuchen wir nur dort uns zurechtzufinden, zu leben und so weiter. Natürlich verändert sich sehr bald, ein schwarzer Drache greift das Dorf an, beziehungsweise Es ist immer der schwarze Drache, der angreift, nehme ich mal an. Das macht keinen Unterschied. Ich denke mal, immer der Charakter, den wir nicht spielen, ist der, der den schwarzen Drachen hat.
Ja, schwarz für böse
halt. Genau, und der weiße Drache ist halt immer an unserer Seite. Und beziehungsweise halt in der Anfangssequenz des Spiels, muss man ja dazu sagen, ist es ja mit den beiden Drachen. Der greift halt an, wir bekommen Hilfe und so weiter und so fort. Und letztlich führt das Ganze natürlich dazu, dass es an uns ist, Azuma zu retten, das Böse aufzuhalten, den himmlischen Zerfall rückgängig zu machen. Ja, und dafür müssen wir halt die vier Jahreszeitendörfer, wir fangen, wie gesagt, im Frühlingsdorf an, da gibt es noch Sommerdorf, Herbstdorf und Winterdorf, wenig überraschend. Und wir müssen halt in allen, alle Dörfer wieder aufbauen, die Gottheiten wieder erwecken und damit halt und auch denen ihre Kraft wiederherstellen, um ja das Land halt zur alten Lands zurückzuführen. Ich denke mal, das ist relativ das, was man da so sagen kann, oder?
Genau, also es ist trotzdem so, dass die Zeit voranschreitet und man die Jahreszeiten wechselt, aber es ist jetzt durch diese vier Jahreszeitendörfer schon klar so, dass man auch eigentlich im Frühling, zum Beispiel im Herbstdorf, Herbstfeeling hat und auch entsprechende Früchte anpflanzen kann.
Genau.
Das heißt, die Jahreszeiten selbst machen jetzt nicht mehr so einen großen Unterschied, aber man hat einfach ein bisschen andere Struktur als früher.
Ja, also im Endeffekt ist es ja einfach so, dass es ist nicht mehr an die Jahreszeit gebunden, was man anbaut, sondern ans Dorf gebunden, was man wo am besten anbauen kann.
Genau.
Weil im Frühlingsdorf ist immer Frühling, im Sommerdorf immer Sommer und so weiter. Das ist, ja. Erleichtert natürlich, sobald man in allen Dörfern mal war, das Ganze, weil man immer, jederzeit alles anbauen kann. Das ist,
ja.
Was natürlich ein riesen Vorteil ist. Wenn wir schon von Anbauen sprechen, wir sollten hier natürlich erwähnen, also es ist natürlich, wie es üblich ist, wir haben schon gesagt, Spin-off-Reihe von Harvest Moon, das Anbauen von ja, verschiedenen Sachen wie was weiß ich, Rüben, Gurken, Äpfel, Melonen und so weiter, gehört natürlich weiterhin dazu. Es ist immer noch ein Bestandteil, Felder anzulegen und so weiter und so fort. So wie man es halt von der Reihe kennt.
Ja. Genau, der Fokus ist jetzt vielleicht ein bisschen ein anderer.
Ja.
Also früher war es so, dass alles noch deutlich mehr Zeit in Anspruch genommen hat und jetzt ist alles mit Quality of Life Aspekten etwas automatisiert. Also man braucht jetzt auch nicht mehr zum Brunnen rennen, um seine Gießkanne aufzufüllen zum Beispiel. Und es gibt einen vereinfachten Dorfbaumodus, wo man auch sehr schnell ernten und gießen kann. Und man kümmert sich ja dann im Verlauf des Spiels um sehr, sehr viele Anbauflächen. Jetzt kann man dann auch sehr schnell ja, Leute einstellen, die sich dann um die ganzen Felder kümmern. In den Spielen davor hat man halt die Viecher manchmal rekrutiert, aber das hat auch alles deutlich länger gedauert.
Ja.
Also hier geht es deutlich mehr um einen größeren ja, Maßstab, wo man dann auch nicht nur Felder baut, sondern auch wirklich Gebäude errichtet, um den Profit zu maximieren.
Mhm.
Denn es sieht zwar aus wie ein lustiges Anime-Spiel, aber wenn man will, kann man hier dem harten Kapitalismus frönen und seinen ja, Gewinn ins Unermessliche schrauben, was auch immer man dann mit dem Geld anstellen will.
Genau, man muss dazu sagen, also am Anfang ist es wirklich so, dass man halt noch die kleinen Felder errichtet und so und selbst alles gießt, was, wie du schon gesagt hast, durch den Baumodus sehr einfach funktioniert. Der Baumodus, um den kurz zu erklären, da wechselt man wirklich in der Vogelperspektive und kann dann mit dem Cursor, der sogar mit der Maus gesteuert werden kann, also mit der Funktion der Switch 2, einfach alles halt im Rasterfeld steuern, wie bei einem Strategiespiel im Endeffekt. Und dadurch ist es alles super leicht platziert, super leicht angepflanzt, super leicht gegossen und so weiter. Das ist halt wirklich, wirklich simpel. Und die Dorfbewohner, die langsam ins Dorf ziehen, wenn die Dörfer wachsen, denen kann man dann Aufgaben zuteilen. Und zwar nicht nur, dass sie sich ums Feld kümmern sollen. Wir können auch sagen, sie sollen Holz fällen, sie sollen Erz abbauen, sie sollen fischen gehen und so weiter und so fort. Und das führt dazu, dass nach einiger Zeit ist man selbst eigentlich kaum noch in diesen ganzen Sachen mit drinnen, weil das alles automatisch läuft. Man muss fast gar nicht mehr sich um selbst was kümmern, außer wenn wir was Bestimmtes angebaut haben, wenn man das für irgendein Rezept zum Kochen braucht oder so weiter. Sonst kann man den ganzen Automatismus einfach laufen lassen, weil die nehmen auch die Samen, die teilweise beim Ernten rauskommen, automatisch, um die wieder anzupflanzen. Und die legen auch die Sachen, die sie besorgen, in die Verkaufskiste, an der man regelmäßig gucken sollte, was man vielleicht selbst behalten will, weil die halt einfach alles reinlegen. Aber wenn man das jetzt nicht unbedingt braucht gerade, dann wird es automatisch einfach verkauft, der ganze Kram. Und das ist, dadurch steigt halt der Profit ins Enorme, den man hat. Und wenn dann noch die Gebäude, die du ja schon angesprochen hast, dazu kommt, die ja auch Profit erzielen, da gibt es dann verschiedene Schmieden, Handwerker, Wohnhäuser und so weiter und so fort. Während Dorfbewohner Geld kosten, bringen halt Läden zusätzlich Geld ein, sofern wir dort einen Dorfbewohner arbeiten lassen, ist auch noch wichtig.
Und genau, also man wird mehr zum Manager und kann dann in den Menüs sich den Überblick behalten. Manchmal sind die, also vor allem auf dem Feld, jetzt nicht ganz so effizient. Das stimmt. Manchmal habe ich gemerkt, am Abend haben sie noch die Hälfte stehen lassen oder so.
Das muss man sagen.
Es lohnt sich schon, vorbeizukommen, um vor allem auch die höheren Stufen von Ernte im Samen zu bekommen und auch mal die Trommel zu trommeln, weil dann alles im einen Tag beschleunigt wird.
Ja, oder halt,
man rennt da nicht ständig hin und her und schaut, ob alles läuft.
Genau, oder halt eins der anderen göttlichen Werkzeuge einsetzen. Das bringt ja verschiedene Vorteile, die einzusetzen. Und auch mal Ernte zu opfern, um da was zu erhalten, was Besonderes. Ja. Das stimmt, es hängt teilweise damit zusammen, wie viele man für die Feldarbeit abgestellt hat und wie effizient sie in dieser Arbeit sind, weil die haben ja verschiedene Werte auch noch. Einige sind besonders gut für Feldarbeit geeignet, andere sind besser geeignet fürs Verkaufen und so weiter. Einige sind faul. Aber selbst
manche sind faul und haben großen Hunger. Das
genau.
sind dann die, die man am besten gleich vor die Tür setzt.
Ja.
Man kann auch gleich die Kündigung schreiben, dann kommt am nächsten Tag jemand Neues.
Ja.
Und man kann sie zwischen den Dörfern hin und her schieben.
Und hat keinen Nachteil im Endeffekt, dadurch, wenn man die Leute rauswirft, wenn man das wirklich möchte. Ich sage, ich mache davon so gut wie gar keinen Gebrauch, weil das ist mir nämlich auch aufgefallen, wenn das einmal läuft, wie es bei mir momentan der Fall ist, muss man da gar nicht so oft drauf schauen. Und selbst wenn teilweise die Felder übrig bleiben und nicht von den selbst bestattet werden, also bestellt werden, dann kriegst du trotzdem genug Einnahmen, dass du nie ins Minus rutschst, wirklich. Und also mit Tageseinnahmen.
Man muss da mehr drauf
achten. Ja, am Anfang muss man mehr drauf achten.
Irgendwann merkt man, dass man richtig viel Geld bekommt.
Genau.
Man kann es zwar auch wieder ausgeben, vor allem im Crafting.
Ja, aber...
Weil da haben sie dann hochgeschraubt, die Preise.
Ganz genau. Dann,
aber das, wie gesagt...
da gibt es halt im Crafting... Du gibst im Crafting aus und hast du selbst kein Geld mehr. Aber dadurch, dass du halt immer... Wenn du immer genug Einnahmen hast, die alle Kosten decken, rutschst du halt nicht ins Minus bei den Einnahmen. Solange du beim Einnahmen nicht ins Minus rutschst, ist es vollkommen egal, wie viel Geld wir besitzen, weil du ja nicht irgendwie dadurch Verlust hast. Wenn es Verlust da ist, dann sinkt die Zufriedenheit der Bewohner, was wiederum negative Folgen haben kann. Muss ich allerdings auch sagen, ich fand die negativen Folgen, die dabei ausgelöst werden, jetzt nicht so gravierend, dass das wirklich, wenn es mal kurzzeitig passiert, zu einem enormen Nachteil wird. Also da hätten sie so schon ein bisschen heftiger vorgehen können, manchmal.
Ja, also es geht nicht ganz in die Tiefe, wie jetzt manche Wirtschaftssimulationen.
Ja.
Es ist halt ein bisschen was anderes als die Spiele davor. Es macht auch die längste Zeit Spaß. Also mir hat es viel Spaß gemacht, vor allem am Anfang zuzuschauen, wie das alles wächst.
Ja.
Und ich habe auch hier und da mal ein bisschen Zeit investiert, um die Ästhetikwertung hochzutreiben. Also auch wirklich mal schönere Dörfer zu bauen, weil man kann hier wirklich viele Deko-Objekte platzieren, auch die Wege ziehen und so weiter.
Genau.
Was jetzt nicht immer einen wirklichen Mehrwert hat, aber es sieht halt schön aus und man läuft ja teilweise auch durch die Gegend durch.
Genau. Und
aber irgendwann hat es mich dann auch ein bisschen verloren, dann habe ich einfach nur noch Schnellreise verwendet.
Man muss halt dazu sagen auch, dass die Dörfer aufleveln können, wenn man bestimmte Aufgaben erfüllt. Da zählt die Dekoration, also der Ästhetikwert des ganzen Dorfs auch mit rein. Nicht nur, aber auch. Das heißt, es ist schon nicht unwichtig, auch darauf ein bisschen zu achten, wenn man das Dorf hochleveln will. Das hat wiederum Einfluss darauf, wie viele Dorfbewohner ins Dorf können. Teilweise werden neue Anbauflächen, weil die sind begrenzt freigeschaltet. Also es ist schon auch ein bisschen, dass man darauf gerade zu Beginn achtet. Aber es stimmt dir zu, irgendwann nutzt man mehr die Schnellreise, was auch daran liegt, dass man die Tageszeit nicht verlieren will. Weil es kostet natürlich Zeit, wenn ich jetzt von A nach B laufe, kostet es mich mehr Zeit, als wenn ich einfach die Schnellreise benutze und ich sofort da bin. Und gar keine Zeit im Game vergeht.
Und ja, also auf der einen Seite ist es zwar ein gemütliches, entspanntes Farming-Spiel, aber es gibt halt, wie gesagt, auch diesen zeitkritischen Optimierungsansatz, dass man wirklich jeden Tag seine Routine durchzieht.
Mhm.
Und was ja auch Zeit kostet, ist die Interaktion mit den Figuren, weil die haben ja auch Level, die man hochlevelt, die Beziehungslevel.
Genau, den Bindungslevel und das ist halt wie in den Spielen vorher, also dass man mit denen halt auch mit einigen, mit sehr vielen muss man dazu sagen, ich glaube es sind 15 Charaktere, mit denen man theoretisch eine Liebesbeziehung eingehen kann und die man heiraten kann, geschlechtsunabhängig, also beide Hauptcharaktere, Kaguya und Subaru, können alle zur Verfügung stehenden Charaktere theoretisch heiraten. Dafür muss man halt, ich glaube, mindestens Bindungslevel 7 haben und die Questreihe des Charakters abgeschlossen haben.
Genau, also es gibt dann auch noch spezielle Bindungsquests, genau, die gar nicht so uninteressant sind. Also manche Figuren sind schon klare Klischees, aber die Bindungsquests sind manchmal nicht so schlecht. Ja. Und dann, ja, kann man die auf ein Date einladen und irgendwann geht's Richtung Hochzeit.
Genau.
Bisschen schade finde ich, dass man wirklich nur eine ausgewählte Anzahl an Figuren heiraten kann. Es gibt schon noch ein paar andere, wo ich es mir auch hätte vorstellen können, ja, aber es sind dann halt nur so die Kernfiguren.
Man muss dazu sagen, also mit 15 Charakteren sind es recht viele. Es sind gar nicht so viele Charaktere, die dabei noch zusätzlich, die man nicht heiraten kann. Also man muss hier dazu sagen, die normalen Dorfbewohner, die ins Dorf einziehen, haben zwar Namen und laufen rum und man kann sie ansprechen, aber bei denen baut man keine Bindung auf. Es geht wirklich nur um die Charaktere, die eher, sagen wir mal, besonders sind, die halt auch entsprechend vorgestellt werden. Da gibt's halt, wie gesagt, diese Charaktere, mit denen man eine Bindung eingehen kann. Und dann aber 10 weitere Charaktere, mit denen man jetzt keine Bindung eingehen kann. Da finde ich es bei 2 komplett verständlich, weil das sind wirklich noch Kinder, Susu und Kotaro. Dass die nicht zur Verfügung stehen, ist vollkommen logisch. Sakaki und Hisui sind halt eher alt, also ein alter Mann und eine alte Frau. Ich denke mal, das ist der Grund. Bei den anderen gar nicht verstehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Takumi, Tsubame und so weiter, das sind ein Handwerker aus dem Frühlingsdorf, eine Händlerin aus dem Sommerdorf zum Beispiel. Das sind so Charaktere, bei denen ich sage, warum nicht? Weil die haben für mich keinen Grund, dass die nicht zur Verfügung stehen. Ich weiß nicht, ob du jetzt die meintest oder ob du andere im Sinn hattest.
Genau, ich meinte schon die, die auch eigentlich ziemlich präsent sind, aber leider nicht zur Verfügung stehen.
Ja. Finde ich auch ein bisschen schade. 2 Charaktere müsste man auch dazu sagen, die sogar als Dating-Möglichkeit drinnen sind, die auch sehr präsent sind, Kuilagen und Pilika, sind aber nur vorhanden, wenn man den entsprechenden DLC besitzt.
Ja, ja. Ab Tag 1 verfügbar.
Genau. Oder halt, wenn man die Deluxe-Edition kauft einfach, dann hat man den DLC dabei. Also das ist halt auch noch so eine Sache, dass die beiden sind nur als ich glaube, Seasons of Love heißt der DLC. Ist ein bisschen schade, weil die Charaktere sind trotzdem drinnen. Ich weiß gar nicht, ob denen ihre Questreihe drinnen ist. Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, die ist auch an DLC gebunden. Das heißt, die ganze Geschichte von den beiden kriegt man auch nur so tiefgehend mit, wie es bei Isamu den DLC halt hat. Das ist halt auch bei den anderen Charakteren wie Takumi und Tsubame. Man kann mit denen reden, man kann mit denen auch diese Unternehmungen machen, also das ist, um die Beziehungslevel zu steigen, am besten geht man zu ihnen und redet mit ihnen jeden Tag, einmal plaudern und unternimmt eine Sache mit ihnen. Eine Aktivität ist möglich, erzählt auch Geschenke geben dazu. Und die dauern halt unterschiedlich lange und sind ans Level gebunden. Ich kann jetzt nicht hingehen und jemanden, mit dem ich erst auf Stufe 2 bin, eine Stufe 5 Aktivität durchführen. Das gefällt dem nicht. Das sinkt das Bindungslevel sogar teilweise. Aber die können halt zwischen 10 Minuten und 60 Minuten dauern, natürlich Ingame-Zeit. Haben teilweise auch kleine, nette Zwischensequenzen, so kurze Gesprächssequenzen. Die gibt's auch mit diesen Charakteren, die nicht beziehungsmöglich sind. Aber die haben keine eigenen Questreihen. Und das finde ich ein bisschen schade, weil warum denen nicht auch eine eigene Questreihe geben?
Ja. Also es hat auch spielerische Vorteile, wenn man die Beziehungen nach oben treibt. Ja. Zum einen bekommt man die Figuren im Kampf zur Seite gestellt und man schaltet dann die Quests frei und kriegt manchmal Geschenke und so. Aber tatsächlich, vieles habe ich nur gemacht, damit man halt die Level nach oben gehen sieht, weil man sieht hier sehr viele Anzeigen und Level, nicht nur die Dorfstufen, sondern halt auch diese ganzen Beziehungsstufen. Und irgendwie ist es fast schon wie in so einem schlechten Mobile-Game so ein bisschen, dass man einfach alles nach oben leveln will. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Ja.
Hier muss man dazu sagen, du hast gesagt Charaktere, dass man die auch mitnehmen kann. Das gilt auch für die, mit denen man keine Beziehung eingehen kann. Die können dann auch im Kampf begleiten. Also das gilt im Grunde wirklich für alle 25 Charaktere, die es da gibt, die diese Level haben. Die können einem auch im Kampf begleiten. Was schon sehr viel ist, muss man dazu sagen. Also da hat man mal eben mit dem Hauptcharakter 26 Charaktere, die in der Gruppe sein können. Der Hauptcharakter ist natürlich immer die Figur, die wir spielen. Wir können jetzt nicht hingehen, soweit ich im Kopf habe. Wir können die anderen nicht direkt aktiv spielen. Die sind immer nur in der Gruppe dabei.
Genau, also ja. Hauptcharakter plus 3 Begleiter.
Genau.
die halt dann ausgetauscht werden können.
Genau. Insgesamt können 6 Charaktere in die Gruppe aufgenommen werden, von denen aber halt nur 3 direkt aktiv sind. Die anderen können halt eingewechselt werden dann, wenn man sie.
Ja, und es gibt so Klassenarten, also der eine ist eher Angreifer, der andere Heiler und so.
Genau.
Und man kann ihnen auch eigene Ausrüstungsgegenstände geben, wenn man will.
Ja. Sind im Endeffekt die Ausrüstung, die wir selbst auch tragen können. Auch was die Waffen angeht, gibt es nämlich auch ein paar verschiedene, die wir haben können. Und die kann man denen halt auch geben. Was auch nicht so irrelevant ist. Man hin und wieder sollte man schon die Ausrüstung auch anpassen, damit sie Vorteile haben. Ja, was gibt's noch zu sagen? Also das Beziehungssystem nimmt natürlich wie immer eine große Rolle ein. Ich würde aber sagen, wir sollten langsam mal über das reden, was eigentlich dadurch, dass wir sehr viel automatisiert haben im Farming und B Bereich, was fast den Hauptteil des Spiels einnimmt. Nämlich wirklich die Geschichte, beziehungsweise das Unterwegssein außerhalb der Dörfer nimmt ja auch sehr, sehr viel Zeit an. Also wirklich ja, im Endeffekt, jedes Dorf ist auch mit einem Gebiet verbunden. Das ist dann halt die Winterregion oder die Frühlingsregion. Und da ist man dann halt dann außen unterwegs in dieser Region und bekämpft halt Gegner, Monster, die da rumlaufen. Uni oder was weiß ich, Wolbis, wie Gegner halt, die man teilweise aus den Vorgängern kennt, die auch ans japanische Setting jetzt angepasst wurden.
Genau.
Ja, dafür.
Die Gebiete sind jetzt nicht so groß,
Nö.
dafür sind sie recht vollgestopft und auch vertikal gestaltet.
Genau.
Und man sammelt natürlich Ressourcen ohne Ende, entweder durchs Besiegen von Gegnern oder halt durchs Einsammeln von ja, Gegenständen, Schatztruhen
Genau.
und man kann natürlich auch Bäume fällen und so.
Ja.
Das ganze Zeug, vor allem Holz und Stein, braucht man dann auch für die Weiterentwicklung der Gebäude. Und man findet natürlich auch eine Menge so Quests. Also es gibt zum Beispiel diese Azuma-Quests, wo man ja diese Froschstatuen finden muss und dann kriegt man neue Rezepte. Und Rezepte sind im Grunde halt Crafting-Möglichkeiten. Unter anderem auch wieder neue Gebäude und so weiter.
Und kochen. Kriegt man natürlich
Genau,
auch.
Kochen. Es gibt sehr viele Kochrezepte, die hängen dann natürlich auch wieder mit anderen Quests zusammen, weil manche Leute wollen halt irgendwie Pfannkuchen. Und da braucht man erstmal das Pfannkuchenrezept.
Einige Rezepte kriegt man auch nur, wenn man das Beziehungslevel von einem bestimmten Charakter weit genug hat und dann mit dieser Person zusammenkocht. Also dann kocht man ein anderes Rezept mit der Person zusammen und das schaltet ein alternatives Rezept frei. Das ist auch so eine Sache. Also merkt man wieder
Genau,
das.
also typisch japanisch, die lieben ja ihre Kocherei und so
Ja.
und ihre Gerichte und die sehen natürlich alle sehr gut aus. Die Sache ist, es gibt dann auch noch mehr Umgebungen. Unter anderem geht man auch noch in die Lüfte hoch und ich weiß jetzt nicht, an welche Spiele dich das erinnert hat, aber ich glaube, da gab es gewisse Vorbilder bei den Entwicklern.
Ja, also ich muss sagen, allgemein könnte man sagen, dass das Spiel ein paar Vorbilder hatte. Das wurde sogar im Vorfeld durch Anspielsessions, habe ich das schon in Previews gelesen, dass das Spiel ein bisschen was von Breath of the Wild und Tears of the Kingdom hat. Ich weiß nicht, ob du
Genau,
das.
also man hat dann die so eine Art Oberwelt mit kleinen Luftinseln, die so
Genau.
ein bisschen an die aus Tears of the Kingdom erinnern, auch optisch so ein bisschen.
Ja, nur dass man da
Oder halt an
halt.
Skyward Sword, weil man so eine Art Drache hat,
Ja,
mit dem man rumfliegt.
genau, wir fliegen hier mit dem Drachen durch die Gegend und so erreichen wir die Inseln auch wirklich nur. Also es ist nicht so, dass wir jetzt da anderweitig unterwegs sein können. Wir können zwischen den Inseln wirklich nur hin und her fliegen und sie auch nur durch Fliegen erreichen. Anders geht das nicht. Und ja, genau. Da
Genau, auf
gibt's.
diesen Inseln gibt es dann entweder halt kleinere Dungeons oder halt noch mehr Ressourcen zum
Genau,
Sammeln.
Dungeons sollte man sagen, gibt es auch in den Regionen immer einen. Der hängt dann mit der Story zusammen. Und ja. Was
Und
er
so
aber.
schickt einen das Spiel halt durch die ganze Region, teilweise auch mehrfach hin und her,
Ja.
bis man halt dann irgendwann ja, zum Ende kommt. Das Spiel ist eigentlich recht
Wir müssen
lang.
ganz kurz, wir haben eine
Man
wichtige
levelt auch
Sache.
sehr schnell.
Ganz kurz, wir haben noch was nicht angesprochen. Das Kampfsystem. Wir haben noch nichts zum Kampfsystem
Ja.
gesagt. Sollten wir wenigstens mal anreißen. Ist halt ein typisches Action-Kampfsystem. Ich finde es gar nicht mal schlecht. Ich mag die Kämpfe. Wir drücken.
Ja, es ist sehr schnell, hat ein bisschen was von Hack and Slash. Also man haut die Kombos raus. Es gibt
Ja.
unterschiedliche Waffen, die sich auch unterschiedlich spielen. Also Kurzschwerter sind schneller als jetzt so ein dickes, großes Breitschwert zum Beispiel.
Genau.
Und es gibt halt auch diese, ich weiß nicht genau, wie sie heißen, göttlichen Waffen oder so,
Ja, genau,
die auch im
göttlich.
Kampf
Das sind
halt
die.
Auswirkungen
Ja, du
haben.
meinst die göttlichen Werkzeuge.
Genau.
Also man muss wirklich so verstehen, wir haben wirklich nur eine Angriffstaste eigentlich, mit der wir mit der Waffe halt zuschlagen. Wir können auch ausweichen, wir können springen, aber das bringt uns im Kämpfen so gut wie gar nichts. Und wir können das göttliche Werkzeug einsetzen. Und da haben wir halt mehrere von, die unterschiedliche Funktionen haben. Wir haben unseren Stab, den wir von Anfang an haben. Ich weiß gar nicht, was der im Kampf bringt. Ich glaube, mit dem heilen wir nur. Wir haben die Trommel, die ist, glaube ich, auch vorwiegend zum Heilen da. Jeder hat auch noch, also die haben auch noch Sonder-, also so Spezialaktionen, die wir mit der Zeit freischalten, weil jede göttliche Waffe und jede Waffe, also jedes Schwert, Waffenart, der Bogen, den wir haben, den wir jederzeit zücken können, hat einen eigenen Talentbaum, also Skilltree. Und da schalten wir halt auch Sonderfähigkeiten frei, die wir dann bei den göttlichen Werkzeugen einsetzen können. Die Tanzhaltungen nennt sich das. Und wir sind ja ein Erdtänzer in dem Spiel. Und ja, das gibt halt schon einige Möglichkeiten dadurch im Kampf. Ob man sie jetzt braucht oder nicht, ja, hängt auch ein bisschen davon ab, auf welchen Schwierigkeitsgrad man das Spiel spielt. Weil es gibt ja ein paar verschiedene. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele es gab.
Das Gute ist, die beschleunigen halt die Kämpfe, weil es starke Flächenangriffe
genau,
sind.
Genau, aber...
Wenn man zum Beispiel die Trommel oder so verwendet.
Ja, aber sie verbrauchen halt die, ich habe vergessen, wie sie heißen, Runenpunkte, glaube ich.
Es gibt so Runenleisten.
Ja, und die sind im Endeffekt eine Mana, wie Mana-Punkte eigentlich. Die dadurch
verbraucht. Manche Gegner sind halt anfällig gegen Feuerangriffe zum Beispiel, wie man es halt kennt.
Ja.
Und dann braucht man halt die richtigen Werkzeuge zur richtigen Zeit.
Genau.
Am Schluss fängt das Spiel natürlich an, seine Gegner wieder zu recyceln und
das so. Das macht es eigentlich relativ früh, muss man sagen. Die Oni tauchen schon ab der zweiten Region in einer anderen Variante auf. Also das passiert sehr früh. Und zum Kampfsystem noch diese Spezialfähigkeiten, die man hat, verbrauchen eine Sonderleiste, die unterhalb, also die noch zusätzlich aufgebraucht wird, aufgelistet ist. Und die muss halt gefüllt werden durch normale Angriffe. Das sind nicht Runenpunkte, sondern nochmal extra. Die sind halt dafür besonders mächtig, muss man halt sagen. Und dann nochmal ganz kurz zu den Talentbäumen, weil das ist schon nicht unwichtig. Wir schalten da nicht durch Levelaufstiege, weil Levelaufstiege gibt es. Wir steigen im Level auf, dadurch werden wir auch stärker. Also unsere, vor allem unsere HP und unsere, also die ganzen Statuswerte steigen halt. Aber die Talentbäume, die, also die Fertigkeiten, nennt sich im Spiel Fertigkeitsbäume, da sammeln wir Punkte durch Nutzen der jeweiligen Sachen. Also wenn wir das Schwert besonders viel nutzen, das Kurzschwert, kriegen wir dafür Erfahrungspunkte. Nutzen wir den Bogen besonders viel, kriegen wir für den Bogen Erfahrungspunkte. Das gilt auch bei den heiligen Schätzen, werden sie doch, also heiligen Schätzen, nutzen wir den Schwerttanz besonders oft, also das entsprechende Werkzeug dafür, sammeln wir dafür Erfahrungspunkte. Und das gilt auch für praktische Fähigkeiten. Es gibt einen eigenen Skilltree fürs Kochen, es gibt einen für das Herstellen, es gibt einen fürs Schmieden, es gibt einen für soziale Aktivitäten. Man muss hier allerdings sagen, dass die Skilltrees jetzt nicht so umfangreich sind. Also gerade genau. Die von den normalen Fertigkeiten. Es gibt einiges, was man da freischalten kann. Aber es ist nicht so, dass sie sich super lange verzweigen. Meistens gibt es so drei Richtungen, die sich verzweigen. Und da muss man halt dann so ein bisschen entscheiden, in welche man jetzt erstmal gehen will. Das ist bei den Waffen ein bisschen komplexer, aber auch nicht super groß. Trotzdem braucht man einiges, um da muss man da schon eine ganze Weile spielen, wenn man da alles, wirklich, wirklich alles freischalten will. Weil das ist, da braucht man schon einige Erfahrungspunkte für. Es gibt noch allgemeine Erfahrungspunkte, die braucht man auch für einen der Fertigkeitsbäume alleine. Die kann man auch bei allen anderen einsetzen, wenn man jetzt nicht genug für die jeweilige Spezialerfahrungspunkte hat. Ja, genau.
Ja. Was es auch gibt, ist Ausweichmöglichkeit. Es gibt auch ein perfektes Ausweichen, stimmt, wo es kurz in die Zeitlupe übergeht und dann haut man den Gegner halt viele Angriffe rein. Und ich muss sagen, es hat gut funktioniert. Nettes Action-Kampfsystem, auch mit einer Bogenfunktion, wie man es vielleicht aus Breath of the Wild so kennt.
Also ja.
Man hat eine eigene Taste für eine Zweitwaffe, die am Anfang halt ein Bogen ist.
Ja, man kann jederzeit auch eine andere Waffe dort ausrüsten, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe meistens den Bogen da gelassen.
Ist auch am sinnvollsten, weil man mit einem fairen Angriff auch viele Möglichkeiten dann bekommt.
Ja. Man kann
und gegen Ende eskaliert es vielleicht ein bisschen von der Anzahl der Kämpfe.
Ja.
Aber wie gesagt, mit den richtigen Spezialfähigkeiten sind dann auch die Massenkämpfe schnell erledigt.
Genau.
Und man levelt auch richtig schnell, auch weit über die 100 hinaus. Also man macht hier pro 5 Minuten Spielzeit eigentlich immer ein Level up oder so.
Genau,
das geht recht schnell.
Wenn man jetzt den Kämpfen nicht unbedingt ausweicht die ganze Zeit, dann ist, sollte das alles kein Problem sein. Ja.
Es fügt sich halt alles nett zusammen. Also es ist jetzt nicht zu viel Kampf, weil man dann natürlich auch wieder gegen Abend muss man dann wieder zurück ins Dorf, weil sonst verliert man Energie.
Ja, nach ab 0 Uhr sinkt die Lebenspunkte einfach.
Genau, und dann wird man auch wieder ein paar Quests machen und dann passiert wieder irgendwas. Dann gibt's Leute, die wollen vielleicht, genau, da gibt's so Festivals und so, da muss man sich vorbereiten. Und ja, also man kann da auch schon gut Abwechslung
ja.
mit haben.
Die Geburtstage der Charaktere spielen eine Rolle, da kann man den Geburtstagsgeschenk überreichen. Man kann selbst Wettbewerbe veranstalten. Boah, genau.
Trotzdem, es ist jetzt nicht so, nicht alles, fügt sich alles nicht so sehr zusammen wie jetzt in den Vorgängern. Also die Figuren finde ich jetzt auch nicht so gut integriert wie jetzt zum Beispiel im vierten Teil oder so. Also man kann auch nicht in die anderen Gebäude rein. Und zum Beispiel in den Vorgängern waren die meisten Figuren halt irgendwelche Ladenbesitzer oder halt die Kinder von irgendwelchen Ladenbesitzern.
Ja gut.
Hier spawnen die halt einfach irgendwo und es gibt halt irgendwelche Leute, die sind halt einfach in den Dorf, weil sie da sind.
Du meinst jetzt die Charaktere, mit denen man wirklich zu tun hat, die Beziehungen, oder meinst du
genau,
die...
Genau, also dann gibt's den Mauro, der kommt halt mit seinem
ja, Schiff an. Ja gut, da muss ich jetzt widersprechen. Also klar, im anderen Teil waren es die Dorfbewohner und so, aber das ist ja hier zum Großteil auch so. Also die meisten Charaktere, die man hier hat, haben ja schon einen Sinn, warum sie sind, wie sie sind. Ich meine, Iroha hat ihr Café in dem Frühlingsdorf, Mauro und Hina, klar, die sind Reisende, die kommen halt dahin. Ulalaka ist ja die Göttin vom ersten Dorf. Gut, Murasame, der kommt ein bisschen zufällig, aber der ist halt auch auf Reisen.
Ja, es stimmt schon, es geht aber...
Ja, ja,
also der Tagesrhythmus der Figuren ist halt deutlich entschlackt, weil sie nicht jetzt zum Beispiel in ihrem eigenen Haus
da, aufstehen. Ja, das stimmt.
Man kann ihnen auch dabei nicht zuschauen.
Aber man kann ihnen nicht dabei zuschauen.
Halt, da gehen sie um 12 alle essen und so.
Ja,
und hier ist es halt, ja,
man kann aber trotzdem, wenn man drauf achtet, zum Beispiel Susu kommt jeden Morgen zur selben Uhrzeit aus demselben Haus raus. Und auch Iroha kommt jeden Morgen aus demselben Haus raus, wenn du zur richtigen Uhrzeit da bist. Das gilt für alle Charaktere. Wenn du zur richtigen Uhrzeit morgens da bist, siehst du, dass die rauskommen. Und man sieht auch, kann auch immer beobachten, dass da ist er meistens dann nicht dabei, dass sie das Dorf verlassen, bevor sie, also die Charaktere, die an einen Ort gebunden sind, sagen wir Hina, die ist ja Frühlingsdorf ursprünglich, also taucht erstmal im Frühlingsdorf auch und da übernachtet sie ja auf dem Luftschiff von Mauro. Und man kann jedes Mal, wenn sie in einem anderen Dorf ist, vorher mitbekommen, dass sie im Frühlingsdorf sehr früh morgens aufsteht, den Weg geht und das Dorf verlässt, bevor sie dann in einem der anderen Dörfer anzutreffen ist.
Genau, also es ist immer noch drin, aber ja. Es ist halt deutlich entschlackter.
Ja, es ist, ich finde, es ist entschlackter. Der einzige Unterschied ist, dass du nicht mehr in die Häuser rein kannst, sonst ist es genau dasselbe wie vorher. Die haben auch ihren Tagesrhythmus.
Ja, du wirst auch die Tätigkeiten in anderen Spielen fangen die dann auch an zu angeln oder, keine Ahnung, gehen irgendwo irgendwo hin und hier ist es halt.
Ja gut, hier sitzen sie so meistens irgendwo oder stehen irgendwo rum, das stimmt. Es ist ja nicht so, dass sie wirklich Aktivitäten nachgehen. Wobei man Matsuri auch schon mal an der Stelle entdecken kann, weil man denken könnte, dass sie gerade am Angeln ist oder so, auch wenn sie gerade nicht die Tätigkeit durchführt. Wenn man sie darauf anspricht, also da an der Stelle anspricht, redet sie sogar über das Angeln. Aber ich weiß, was du meinst. Man sieht sie jetzt nicht direkt bei anderen Tätigkeiten, aber ihren Tagesablauf haben sie trotzdem. Iroha, obwohl sie das Café besitzt, steht nicht die ganze Zeit vorm Café den ganzen Tag, sondern man kann sie auch mal woanders antreffen, an bestimmten Tagen und zu bestimmten Uhrzeiten. Aber
genau, aber ja. Hier auch Quality of Life, selbst wenn der Händler gerade nicht da ist, kann man so eine Art Klingel drücken und dann kommt er halt schnell.
Ja, es ist ein Schild, das davor steht.
Was kaufen man, in der Nacht.
Man muss hier aber sagen, eingeschränkt, man kann zum Beispiel jetzt, ich bleibe bei dem Beispiel Iroha, man kann sie zwar dahin rufen, um bei ihr einzukaufen oder bei ihr zu kochen, aber man kann nicht die Aktivitäten für die Bindungssache mit ihr durchführen. No. Das geht dann nicht. Ja, genau. Ja, und ansonsten, ich muss halt sagen, ich mag die Charaktere schon, also sie sind sympathisch geschrieben, es ist ja nicht so, dass da irgendjemand ist, den ich, der irgendwie kompletter Reinfall wäre oder sowas. Es ist sogar eher so weit, dass ich sage, ich finde es schade, dass einige andere Charaktere nicht eigene Questreihen haben, wie wir es ja schon am Anfang gesagt hatten. Ich hätte es wirklich gerne gesehen, wenn fast alle Charaktere, wie gesagt, es gibt da mindestens zwei Ausnahmen mit den beiden Kindern, auch als Romantikoptionen verfügbar wären. Und selbst wenn dann nicht, hätten sie auch eigene Questreihen haben können. Also selbst für Suzu und Kotaro als Kinder hättest du eine Questreihe schreiben können. Meiner Meinung nach.
Ja.
Und das ist das, was ich eher schade finde.
Ja. Ja, also ich fand auch viele Figuren sehr sympathisch. Manche fand ich eher anstrengend, aber
ja.
Geht halt so.
Das ist halt auch irgendwo immer persönlicher Geschmack dann. Also, ja, genau. Aber im Endeffekt ist es schon sehr, sehr vielfältige Charakterregel, die man da hat.
Ja. Ja.
Gut. Über die Technik.
Und nicht nur Menschen, weil es gibt ja auch andere Rassen in dieser Spielwelt.
Genau.
Also so,
ja. Ja.
Die haben auch eigene Namen, die kenne ich jetzt nicht auswendig.
Ja, ich sag auch nicht. Keine Ahnung. Also ich weiß, dass wir einen Nekomata da haben. Das ist halt klassisch japanisches Fabelwesen, nenne ich es jetzt mal. Ich glaube, die eine Schmiedin ist eine Zwergin tatsächlich, auch wenn die größer ist als die meisten anderen gefühlt.
Genau, der eine Junge ist ein Tanuki in echt.
Genau, ganz genau.
Das ist keine Rasse, aber da gibt es noch so Wolfs-Mensch-Hybride und so
weiter. Ja, genau, sowas in der Richtung halt. Ja, Hina, eine der frühesten Figuren, die ist, ich habe keine Ahnung, was die sein soll, aber ich weiß nur, dass sie also keine Menschenohren hat, dass sie Hörner hat und dass sie einen Schweif hat, also in Schafrichtung gehend, weil fast der Schweif dann schon wieder nicht dazu. Genau weiß es aber nicht, was Hina ist. Ist auch gar nicht wichtig.
Die kommt auf jeden Fall aus dem 5. Teil. Ich weiß jetzt nicht genau, warum die jetzt hier ist, aber sie kam mir ein bisschen bekannt vor und habe ich mal nachgeschaut und ja, die läuft auch schon im 5. Teil rum.
Ach ja, siehst du mal. Ja, dann die wollten ja, also sie deuten ja immer wieder mal an, dass es ja in der Welt mehr gibt und so weiter. Und ihre Heimat wird ja auch angesprochen. Ob sie jetzt eine Verbindung...
Genau, sie reden auch immer von der Hauptstadt und so
ganz
weiter.
Ganz genau.
Also
ob sie jetzt
so kleine Zusammenhänge, aber ich kenne die nicht alle.
Ja. Also ob sie jetzt zwingend eine Verbindung zu einem anderen Teil wollten oder nicht, ist dabei, ja, okay. Aber vielleicht wollen sie die Verbindung der Spiele vergrößern irgendwie miteinander. Ja. Aber ich hab's gerade nachgeschaut, du hast recht, Hina ist wirklich im 5. Teil schon drin. Wusste ich auch noch nicht. Okay. Ja, warum nicht?
Sieht halt ein bisschen anders aus.
Ja, aber es passt schon. Es hat eine jüngere Version von ihr. Also es passt schon vom Aussehen her, dass es wie das später sein kann, finde ich. Also, ja. Von daher passt, also kann man nichts gegen sagen. Ob sie jetzt charakterlich dazu passt, ist mal eine andere Sache. Muss man mal nachschauen eigentlich, was interessant wäre. Passt der Geburtstag von ihr überhaupt zusammen? Oder haben sie das geändert? Nein, es passt. Es ist derselbe Tag wie im Vorgänger. Der 16. Winter.
Ja, auf sowas achten sie dann schon.
Ja, also da haben sie drauf geachtet. Das will ich erstmal wissen, ganz kurz. Ich kann es hier schnell nachschauen. Ich habe hier alles extra offen dafür. Es ist im Japanischen auch dieselbe Sprecherin für die Japan-Sprachausgabe. Also ja, das ist wirklich...
Also ich hab das Gefühl, auch Ikaruga könnte man aus anderen Teilen kennen. Da kam mir auch so ein bisschen bekannt vor, aber ich kann es jetzt nicht genau nennen.
Könnte natürlich sein.
Der tut auch so, als ob er eine wichtigere Rolle hatte schon mal.
Das ist, ich denke mal, das ist, würde ich jetzt gar nicht mal ausschließen, dass solche Sachen gemacht haben. Ich finde jetzt nichts gerade auf die Schnelle dazu, dass der schon mal woanders vorkam. Also denke ich eher nein.
Ist auch nicht so wichtig.
Nee, aber ich wollte
auch ehrlich gestehen, dass ich die Handlung ab einem gewissen Punkt auch ein bisschen beschleunigt habe.
Ja.
Und auch so die letzten Cutscenes und so mal auch mal die Übersprungfunktion gefunden habe.
Okay, kann ich nicht nachvollziehen, aber gut, wenn du das so gemacht hast, ja.
Ja, manchmal ist es so bei Spielen dieser Art.
Bei mir nicht. Ich mache das bei keinem Spiel. Würde ich nie machen. Für mich ist die Story mit das Wichtigste. Wenn die Story mich nicht genug abholt bei einem Spiel, dass ich so weit wäre, dass ich überspringen will, dann spiel gar nicht erst weiter. Weil dann habe ich kein Interesse mehr am Spiel selbst. Ja,
kommt drauf an. Also bei dem Spiel war es für mich ganz klar eher spielerisch der Grund, warum ich es weitergespielt habe.
Ja, aber selbst
und die Story,
wenn ich mich dazu entschließe, das Spiel weiterzuspielen, will ich auch die Story voll mitnehmen. Alles andere wird für mich nicht in Frage kommen. Weil eine Story zu überspringen, nur weil ich, nee, kann ich nicht. Mache ich nicht. Das gehört für mich einfach zusammen. Aber gut, das ist wie gesagt, ist eine persönliche Entscheidung. Das muss jeder für sich entscheiden. Das will ich auch gar keinem absprechen. Ich kenne andere Leute, die auch Stories komplett überspringen und die gar nicht anschauen. Dann sich beschweren, dass das Spiel so unverständlich sei, wenn man bei einem Spiel wie The Witcher 3 alle Story-Sequenzen überspringt.
Ja, das ist nochmal was anderes.
Ja, ich meine nur, also ich sag's ja nur, oder bei Dark Souls alle Story-Sequenzen überspringt. Ja, gibt es nicht so viele. Ich weiß, Dark Souls ist ein anderes Ding, aber trotzdem, ja.
Was man halt sagen muss, es ergibt sich manchmal ein bisschen in den Anime-Klischees und da hatte ich manchmal jetzt nicht so den Nerv für.
Ja, muss ich sagen, ich mag sowas weitgehend. Ich habe mit sowas meistens kein Problem. Und deswegen wird es auch für mich eher genau das sein, was ich. Es ist genau das, was ich erwartet habe, eigentlich auch von dem Spiel. Wir können eigentlich so ein Fazit übergehen, weil viel haben wir nicht mehr sagen, was wir noch anmerken könnten. Der Soundtrack, die Musikuntermalung passt zum Spiel. Trägt zur Atmosphäre bei.
Ja, klassisch japanische Instrumente kommen genau vor.
Finde ich gut.
Hier und da ein Musikstück hört man vielleicht ein bisschen zu oft, vor allem so Questmusik und
ja,
so.
Stimmt. Stimme ich dir zu. Es ist nicht überragend, also nicht so, dass der Soundtrack jetzt ein All-Time-Classic wird, aber es würde das Spiel vollkommen in Ordnung, meiner Meinung nach. Wäre jetzt vielleicht nichts, was ich mir so anhören würde wie bei anderen Spielen, also glaube ich nicht, aber trotzdem. Sonst gibt es, glaube ich, nicht mehr so viel zu sagen. Die Sprachausgabe gibt es in Japanisch und Englisch, wenn ich welche du benutzt hast.
Ich habe die japanische genommen.
Ich auch. Mache ich meistens
bei solchen Spielen. Passt halt auch vom Setting.
Ja, genau, Setting passt besser. Die englische Sprachausgabe ist in Ordnung. Ich mag die japanische lieber. Habe ich bei solchen Spielen häufig das Problem. Also gerade von bestimmten Herstellern muss man leider sagen, also japanischen Studios, dass die englische dann oft ein bisschen schwächer ist. Ist hier leider, ja, ich will nicht sagen, dass es schwächer ist. Sie gefällt mir persönlich nicht so gut wie die japanische. Sagen wir es mal so. Deutsche Texte, was ich sehr schön finde. Mag ich immer, wenn es zumindest deutsche Texte gibt.
Sind auch gute Texte. Ja. Der Humor kommt gut rüber. Ist ganz wichtig bei dieser Spielereihe.
Genau.
Also nicht so von der Stange übersetzt, sondern ja, sehr charmant.
Genau. Mir sind auch keine gröberen Fehler aufgefallen oder sowas, die ja manchmal sich reinschleichen. Bei jedem Spiel kann das passieren, Tippfehler oder sowas. Das ist nichts Schlimmes. Sind mir jetzt nicht aufgefallen bewusst. Also von daher wird da auch nichts gewesen sein. Ich hatte auch keine Bugs oder sowas. Also keine Abstürze oder sonst irgendwas.
So. Nö, ich auch nicht.
Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zum Fazit. Du darfst gerne anfangen.
Ja, also mir hat es, wie man vielleicht schon gehört hat, sehr gut gefallen. Ich habe es deutlich länger und mehr gespielt als jetzt die Vorgänger. Bin sehr froh, dass nach Rune Factory 5 die Entwickler nochmal die Kurve gekriegt haben und sich Zeit für dieses Spiel genommen haben und freue mich sehr auf den nächsten Teil, hoffe aber, dass dort dann wieder ein bisschen mehr Fokus auf vielleicht ein Dorf mit wieder ein bisschen mehr strukturiertem Farm-Simulation drin ist und das alles wieder ein bisschen zurückgefahren wird, auch wenn ich manche Quality-of-Life-Optionen vielleicht nicht mehr missen will, aber ich bin mir sicher, die werden sich da schon was überlegen.
Ja, denke ich auch. Ich kann nur sagen, also ich mag das Spiel sehr gerne, hat mir wirklich gut gefallen. Ich finde das mit den Quality-of-Life-Funktionen beim Farming sehr gut. Mag den anderen Teil mit den Kämpfen und dem ganzen Action-Adventure-Action-Rollenspiel-Kram sehr gerne. Spiele ich sehr gerne. Ist für mich genau das Richtige gewesen, auch gerade zum Launch der Switch 2. Hat es bei mir perfekt gepasst. Ich habe viele Stunden in das Spiel versenkt. Ich mag die Geschichte, ich mag die Charaktere. Und ich hätte auch nichts dagegen, wenn der nächste Teil wieder in die Richtung geht. Ich denke aber, da der nächste Teil, der bisher zumindest als der nächste Teil gilt, Rune Factory 6 sein wird, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass sie wieder stärker in die klassischere Richtung gehen. Nach dem Erfolg von Guardians of Azuma, das ja jetzt schon nicht unerfolgreich war, was ja auch aufgefallen ist, dass es schon sich sowohl wertungsmäßig als auch bei den Verkaufszahlen gut behauptet hat, gerade im Vergleich zum fünften Teil. Ich weiß gar nicht mehr, wie es beim vierten damals war, aber der ist ja auch ein paar Jährchen älter, aber ich glaube sogar den hat es wertungstechnisch übertrumpft, teilweise. Und deswegen würde es mich nicht überraschen, wenn sie vielleicht zumindest einen Teil der Funktionen aus dem Spiel im sechsten Teil übernehmen werden.
Ja. Ja, vor allem die technische Grundlage kann man übernehmen. Die haben sie sicher für beide Spiele.
Gehe ich eigentlich auch von aus, dass sie das übernehmen werden. Was mich nicht überraschen würde, also was wir wiedersehen werden, ziemlich sicher, ist dieser Baumodus, weil der einfach super praktisch ist. Den wünsche ich mir noch für mehr Spiele. Gerade für sowas wie Animal Crossing würde ich sowas gerne haben. Mit freier Platzieren und aus einer Top-Down-Sicht gescheit, mit, weißt du, wie ich es meine.
Ist deutlich angenehmer als alles aus der Third Person.
Ja,
Perspektive
genau.
der Figur überall rumzurennen.
Und man kann auch alles viel besser platzieren. Also würde ich mir für mehr Spiele dieser Art wünschen. Und für Spiele, die also auch ein bisschen was ähnlich haben wie eben Animal Crossing. Ich kann mir aber auch, was sagen wir, noch sehr gut vorstellen, dass sie neben einem Rune Factory 6 auch einen Guardian of the Summer 2 jetzt, nicht dass es zwingend so heißt, aber dass sie da auch das Setting angeht, dem nochmal treu bleiben. Dass sie mit Rune Factory 6 wieder zum Klassischen zurückgehen, auch was das Setting angeht, und mit dem Teil danach dann wieder in die Richtung stärker gehen.
Ja, kann gut sein, dass sie...
Würde mich alles nicht überraschen, weil das Ding einfach auch von der Beliebtheit jetzt gerade, denke ich, für die Reihe nochmal so eine Stärkung sein könnte.
Ja. Ja. Ich bin gespannt, wann wir was zum sechsten Teil sehen.
Ja, ich auch.
Bestimmt auch Ende dieses Jahres oder vielleicht auf der nächsten Nintendo Direct oder so. Die Verbindung mit Nintendo ist ja immer noch ziemlich stark.
Ja. Ich bin mal gespannt, also ich würde gar nicht so bald damit rechnen, weil ich könnte mir auch vorstellen, dass sie jetzt erst noch, weil wenn sie jetzt einen neuen Teil ankündigen, könnte das dem Teil ein bisschen schaden, wenn sie da noch ein bisschen pushen wollen. Klug. Deswegen würde es mich wundern, wenn wir sogar erst nächstes Jahr was von Factory 6 sehen. Weil bisher ist ja noch gar nichts bekannt, auch kein Termin, also mal abwarten. Aber früher haben sie teilweise schon im Jahresrhythmus Spiele veröffentlicht und da könnten sie theoretisch auch hin zurückgehen, wenn sie denn dabei die Qualität halten können, gleichzeitig. Ja. Genau. Gut. Ja, dann sind wir bei unserer obligatorischen Abschlusskategorie. Was hast du denn letzte Woche gespielt?
Hauptsächlich zwei Spiele. Einmal The 100 Lion Last Defense Academy, das jetzt schon ein bisschen älter ist, aber immer noch regelmäßig bei mir auf der Switch 2 jetzt läuft. Grund ist, dass es einfach sehr lang ist und ich schon sehen will, wie der ganze Spaß zu Ende geht, aber es ist schon sehr lang. Und ich glaube, The 100 Lion ist so ein bisschen ein Hinweis auf die Spielzeit. Also man kann da schon dreistellig werden, habe ich das Gefühl.
Ja.
Muss ich sehen, wie lange das noch dauert. Du hast es ja auch gespielt, oder?
Ja, aber noch bei weitem nicht so lange wie du. Also ich habe da nur kurz, ein paar Stunden gespielt. Ich muss unbedingt noch mehr Zeit reinstecken, aber die Zeit hatte ich halt leider einfach nicht bisher. Und deswegen liegt es momentan wieder nicht weiter gespielt rum. Was ich gespielt habe, hat mir sehr gut gefallen, muss ich dazu sagen. Also ich will es eigentlich weiter spielen.
Strukturell einige Fässer auf. Und finde ich eigentlich ziemlich cool, aber es ist halt schon ziemlich lang
alles. Ja, das ist das Problem, weswegen ich dann gesagt habe, ist jetzt leider zur Zeit nicht drin, so ein langes Spiel.
Ja, was jetzt frischer erschienen ist Donkey Kong Bonanza, was ich jetzt auch eine Zeit lang gespielt habe, gefällt mir sehr gut. Wahrscheinlich sogar besser als, so ein bisschen das Vergleichsspiel Mario Odyssey. Mhm. Auch weil ich einfach Donkey Kong ein bisschen mehr mag. Und denke, wird auf jeden Fall in einem kommenden Podcast behandelt werden.
Definitiv.
Hast du es auch schon gespielt?
Leider noch nicht. Ich würde es gerne spielen. Ich bin enorm gehypt auf dieses Spiel. Ich freue mich riesig drauf. Aber aus diversen Gründen besitze ich es leider noch nicht. Und warte aktuell noch auf meine Version, die mir zugesagt ist, die ich aber noch nicht erhalten habe.
Na, das ist... da sitzt man wie auf... brennenden Kohlen. Auf jeden
Fall. Den Amiibo habe ich schon hier stehen.
Interessanteres Spiel als Mario Kart World. Mhm. Auch so von den Möglichkeiten, die man im Spiel hat, so typisch, Nintendo-mäßig wieder kreativ eben.
Ja.
Haben sie sich einiges einfallen lassen. Bin aber noch nicht durch, weiß nicht, ob sich das irgendwann abnutzt, aber ihr erfahrt es dann sicher in einem der kommenden Podcasts.
Genau, wir planen da aktuell noch, wann wir das Spiel aufnehmen werden. Das hängt halt auch, wie gesagt, davon ab, wie wir es dann gespielt haben. Aber ihr dürft euch darauf freuen. Es dürfte nicht so lange dauern, dass das im Podcast kommt. Also in einer der nächsten Ausgaben. Definitiv.
Hast du sonst noch was gespielt?
Habe ich schon letzte Woche kurz erwähnt gehabt, Revenge of the Savage Planet habe ich gespielt. Fällt mir immer noch sehr gut. Ist ein schönes 3D-Metroidvania Action-Adventure-Ding. Mit viel schwarzem Humor. Kann ich empfehlen. Also macht Spaß. Gibt's jetzt nicht auf der Switch. Gibt's auf PS5, Xbox Series und PC. Ist ein schönes Spiel. Nachfolger von Journey to the Savage Planet. Außerdem habe ich noch auf der PlayStation 5 auch Eden Zero gespielt. Das ist die Spieleumsetzung des gleichnamigen Mangas bzw. Animes von Hiro Mashima, dem Fairy Tale-Schöpfer. Weiß nicht, ob du Eden Zero kennst.
Nee, sagt mir jetzt nicht.
Also bei den Charakteren sieht man sofort, dass das von der, dass das der Fairy Tale-Schöpfer dahinter steckt. Ist eigentlich ganz lustig, so ein typisches Shonen-Ding, auch so die Spielumsetzung ist eher so typisch, dieses typische, was die immer haben, dieses bisschen Action mit Rollenspielern-Dings und so weiter. Eher lineare Story, in kleineren Leveln, die man läuft und viel mit Kämpfen. Die Kämpfe sind ordentlich. Also machen Spaß, Kombos und Spezialattacken und so. Alles eher so typisch, was man halt so von Anime-Spielen kennt. Es gibt auch einen Erkundungsmodus, den man ab der, ich glaube, nachdem man die zweite Level abgeschlossen hat, darf man den spielen. Da kann man den kompletten Planeten, den einen, ich komme gerade nicht mehr drauf, Blue Garden heißt der? Nee, ich weiß gerade nicht mehr, ich glaube, Blue Garden heißt der. Kann man frei erkunden. Der ist auch überraschend groß. Und der Hauptcharakter kann auch fliegen und das von Anfang an. Das heißt, man kann da auch fliegend unterwegs sein. Da gibt's dann halt Quests, die sind aber wirklich vorwiegend eher sowas, töte die und die Monster, sammel den und den Gegenstand, bring das dahin oder sowas, Quests. Trotzdem ist es ganz nett, weil man auch im Abenteurer-Rang dadurch aufsteigt, man kann ein paar Geheimnisse entdecken. Macht mehr Spaß, als man meinen sollte, auch weil die Welt jetzt nicht so voll ist, sag ich mal. Die Story erzählt halt das nach, was in Anime und Manga auch passiert. Wobei ich mit denen jetzt nicht super vertraut bin. Ich habe ein paar Folgen vom Anime gesehen, vom Manga ein bisschen was gelesen, aber ich bin jetzt nicht super vertraut damit. Macht aber Spaß. Es ist nicht das überragendste Spiel, aber so kurzweiliger Spaß für zwischendurch ist schon ganz gut, gerade auch für Fans. Man kann der Story aber auch ganz gut folgen, wenn man jetzt keine Ahnung von dem Ganzen hat. Also haben sie schon ganz gut umgesetzt. So.
Ja. Ja, klingt nett. Ja,
genau, es ist so ein typisches, ich sag mal, 70-75% Spiel, was ich jetzt nicht schlecht finde, bin ich ganz ehrlich. Ich bin ja niemand, der sagt, ein Spiel unter 80 ist der Scheiße. Gibt's ja ein paar, alles was unter 80 ist, es taugt nichts, aber das würde ich nie behaupten. Also wenn ich beim NMAC bewerten müsste, wenn wir nach unserem alten Wertungssystem, hätte ich dem wahrscheinlich 7 oder 7,5 Punkte gegeben. Ja. Also wie gesagt, kein schlechtes Spiel, aber auch jetzt nicht das neueste Meisterwerk oder sowas. Ja, ansonsten habe ich jetzt nicht viel gespielt. Ich habe ein bisschen Mobile Suit Gundam Seed Battle Destiny Remastered gespielt. Okay. Das ist ein Remaster, wie der Titel sagt, eines PSP-Spiels oder was? PS Vita, ich bin mir nicht ganz sicher. Gehört auch PSP oder PS Vita-Spiels zu Mobile Suit Gundam. Genau, sieht halt dieses Seed-Ding da, Seed-Battle-Ding. Erzählt auch die Geschichte von der ganzen Serie, dem ganzen Anime nach. Das allerdings nicht ganz so verständlich. Also wenn man da nicht so drin ist, wird man da mit der Geschichte schon so ein bisschen Probleme haben. Aber diese Action-Kämpfe in den Mechas machen schon Spaß. Ist jetzt nicht, auch das ist nicht überragend, macht aber Spaß. Ja. Viel mehr habe ich jetzt nicht zu erzählen. Nächste Woche oder falls ich nächste Woche dabei bin, gibt's dann bestimmt andere Spiele zum drüber reden in diesem Segment. Genau, damit auch direkt der Hinweis, der Podcast für nächste Woche ist eine Überraschung. Ja. Aus dem einfachen Grund, dass er noch nicht ganz feststeht. Da sind wir in der Planung gerade noch ein bisschen am Hin- und Herschieben, was terminliche Gründe hat. Das passiert halt leider. Aber ihr dürft euch trotzdem drauf freuen. Es wird nächste Woche definitiv wieder einen Podcast haben und lasst euch vom Thema überraschen. Ich hoffe, wir konnten euch Rune Factory Guardians so mal ein bisschen näher bringen und ihr hattet Spaß mit dem Podcast. Anmerkungen dürft ihr gerne in die Kommentare schreiben und ja. Genau. Damit würde ich sagen, verabschieden wir uns.
Genau, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.